Die Schule ist ein sicherer Ort. Wie kann es dann sein, dass es genau dort zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommt? An dem Ort, an dem sich Jugendliche geschützt fühlen sollten. Im neuen fünfteiligen Deutschlandfunk-Podcast Die Lieblingsschülerin geht es genau um diesen emotionalen Machtmissbrauch an Schulen. Drei Frauen berichten davon, wie Lehrer in ihrer Schulzeit den privaten Kontakt zu ihnen gesucht haben, wie sie den Teenagern unter dem Vorwand, ihnen zu helfen, immer näher gekommen sind und dabei eine Grenze nach der anderen überschritten haben. Alle fünf Folgen von Die Lieblingsschülerin hört ihr in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
Ja, leider stand das sportliche Geschehen auf dem Rasen gestern an der Hafenstraße nicht im Vordergrund. Felix Wienand musste nach einem Böllerwurf verletzt ausgewechselt werden, konnte nicht mehr weiterspielen. Wir ordnen die Geschehnisse da gestern natürlich heute ordentlich ein, sprechen über, was da passiert ist, ob das Spiel nicht eigentlich hätte abgebrochen werden sollen. Versuchen trotzdem natürlich sportlich die Kurve zu bekommen. RW hat immerhin den Sieg noch nach Hause gebracht. Blicken auch schon nach vorne, denn schon am Samstag geht's weiter mit dem Auswärtsspiel in Hoffenheim.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid nach einem ereignisreichen Abend an der Hafenstraße. Wir haben, glaube ich, ganz viel heute zu besprechen. Das Ganze will ich mit zwei Gästen tun. Ein externer Gast, Sven Meiring von JaWatt.in ist heute bei uns.
Hallo.
Schön, dass das geklappt hat. Den Mann kennt ihr. Jede Woche sitzt er hier. Martin Herms, RWE-Reporter.
Hallo.
Martin, ich steig direkt mit dem Thema, über das alle sprechen. Wir haben so viel vor dem Spiel über die sportliche Situation von Rot-Weiß Essen gesprochen und auch die hätte sicherlich erstmal einiges hergegeben, aber jetzt müssen wir über die 53. Minute sprechen gestern Abend. Der Böllerwurf aus dem Mannheimer Block. Martin, wie, nimm uns mal mit, du warst gestern an der Hafenstraße, wie hast du die Szene erlebt und erzähl mal.
Ja, ist dann unsere Szene des Spiels heute, würde ich mal sagen.
Ja, absolut. Ich glaube, deswegen drücke ich jetzt hier nicht auf den Knopf, weil ich denke, das ist die Szene.
Leider, ja. Ja, man lernt, glaube ich, nie aus. Und so ein Szenario, wie das Ganze dann auch am Ende gelaufen ist, habe ich so auch noch nicht erlebt als Reporter. Natürlich so als jemand, der das Geschehen bei Rot-Weiß Essen beobachtet und verfolgt, erinnert man sich natürlich direkt zurück an 2022, der Spielabbruch gegen Preußen Münster. Nur damals wurde das Spiel ja auch konsequenterweise abgebrochen, nachdem zwei Spieler von Preußen Münster durch einen detonierten Böller vor der Westkurve spielunfähig waren. Und dieses Mal wurde das Spiel fortgesetzt. Also in der 53. Minute ging Felix Wienand zu Boden, weil um den Gästeblock herum, wo genau der jetzt detoniert ist, dieser Böller, weiß man nicht genau, aber irgendwo in seiner Nähe ist ein Böller hochgegangen. Felix Wienand ging zu Boden, hatte Schmerzen. Dann kam ja 10 Minuten später die Info, konnte das Spiel nicht mehr fortsetzen und dann haben eigentlich alle im Stadion gedacht, okay, dann ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis das Spiel dann abgebrochen wird. Und dass das dann nicht so war, das hat dann schon viele gewundert. Das zog und zog und zog sich. Nach 35 Minuten irgendwann kam dann Trainer Uwe Koschiner zurück auf den Rasen und wenig später dann auch die Spieler. Ja, und zur Überraschung aller Beteiligten wurde das Spiel dann wieder angepfiffen. Sicherlich eine sehr, sehr kuriose Entscheidung, die, glaube ich, nicht jeder nachvollziehen konnte.
Ja, deswegen frage ich direkt, kannst du das nachvollziehen?
Ich bin ja bei beiden Spielabbruchszenarien, die vorher so waren bei RWE, sowohl Preußen Münster als auch diese Sache in Zwickau damals im Stadion gewesen. Ich weiß auch noch, dass das damals nach Münster, da haben wir da oben gesessen und es war eigentlich klar, das geht jetzt nicht weiter. Und Zwickau war ja im Vergleich dazu ein Kavaliersdelikt. Da wurde ein Schiri ein Bier über den Kopf gekippt. Ist auch nicht schön, ist respektlos. Kann man dann abbrechen, ist in Ordnung. Aber wenn man dann die Kriterien sieht, die du dann eben auch nochmal gepostet hattest, wie sieht das der DFB? Muss erstmal gucken, ist die Sicherheitslage gewährleistet? Dann muss man sich natürlich fragen, warum war in Zwickau das nicht gewährleistet? Da floch jetzt nur ein bisschen Bier. Wie gesagt, ist nicht schön, verurteile ich genauso. Das gestern hat mich doch sehr überrascht, dass es dann weiterging. Möchte aber auch nicht in der Haut des Schiri stecken. Das ist ein junger Kerl. Ich ist noch ein guter Drittliga-Schiedsrichter. Hab den schon ein paar Mal pfeifen gesehen. Hat auch gestern gut geleitet, fand ich. Und dann ist so die Entscheidung, ich gehe mal davon aus, die stehen ja auch in Kontakt mit Leuten von oben. Ich glaube nicht, dass er das gänzlich alleine entschieden hat. Überrascht hat es mich definitiv, das hat ja auch Alexander Rang nachher gesagt. Ich hätte es eigentlich für das normale Gebot gehalten, das Spiel abzubrechen. Denn ich war sehr überrascht, dass es weiterging. RWE wird, glaube ich, am Ende des Tages dann doch froh sein, dass es weiterging, weil jetzt sind die 3 Punkte safe. Und das ist in der jetzigen leicht kritischen Situation ja auch mal wichtig. Von daher denke ich, kann der Verein erstmal damit leben, wobei sie ja auch noch, denke ich mal, diskutieren, legen wir noch Protest ein, damit wir ein 2-0 kriegen und nicht nur ein 1-0. Weil Tore schießen wir ja nicht so viele.
Und vermutlich würden wir auch anders oder auch RWE vielleicht sich anders oder anders diskutieren, anders äußern, wenn da noch ein Tor gefallen wäre. Mannheim noch ausgeglichen hätte.
Ja, das will man sich gar nicht ausmalen. Ja, wenn dann die dann irgendwie in der Schussphase noch das 1-1 machen, dann haben wir natürlich ein riesengroßes Thema. So war es natürlich irgendwie dann auch gut, dass das Spiel vorgesetzt für RWE, dass man es dann sportlich entschieden hatte. Aber trotzdem, wenn man natürlich jetzt wieder auf Samstag blicken, das nächste Spiel, dann wiederum weniger gut. Ne? Das war ja dann wie ein Spiel mit Verlängerung. Also dazu noch diese ganze emotionale Komponente, ne? Das macht ja auch was mit dir. Und dann so eine kurze Phase bis zum Spiel am Samstag. Also da hat man ja natürlich einen großen Nachteil. Und natürlich auch noch einen verletzten Spieler und einen wichtigen, ne? Also der Torhüter. Wir reden ja schon davon, dass Jakob Golz verletzt ist. Und jetzt auch noch Felix Wienand, was wir gehört haben, wird er wohl am Samstag nicht spielen können. Er hat halt ein Knalltrauma erlitten. Es ging ihm wohl auch nicht gut, sagte man. Wir hatten jetzt heute Morgen, Stand jetzt 11 Uhr. Wenn wir aufnehmen, noch keine klare Rückmeldung. Aber es hieß gestern von Vereinsseite, dass sein Einsatz am Samstag in Hoffenheim sehr unwahrscheinlich sei.
Ja. Und für meine Begriffe, wenn man einem noch ein Tor geschossen hätte, wenn RWE dieses Spiel nicht gewonnen hätte, wäre es die Verpflichtung des Vorstands gewesen, dagegen Protest einzulegen. Das wäre eine Verpflichtung gewesen, das hätte man so nicht stehen lassen dürfen. Jetzt hat man die Option, es trotzdem zu machen, aber ich denke, man wird es nicht machen. Ja, dann hat man Ruhe im Karton, man hat die 3 Punkte. Aber es wäre ein Unding gewesen, wenn Waldhof Mannheim dann noch zum Punkt gekommen wäre. Das wäre aus meiner Sicht gar nicht gegangen. Und dann wäre die Diskussion natürlich auch noch mal wesentlich weitschweifender gewesen. So kann man am Ende des Tages trotz dieser sportlich damit leben. Mit den anderen Dingen kann man nicht leben, auch als Fußballfan, schlimme Sache.
Ja. Also wie du schon sagst, man misst da, glaube ich, mit zweierlei Maß. Ne? Ich glaube, wenn auch ein Schiedsrichter von einem leeren Bierbecher getroffen wird oder so, dann zögert man in der Regel nicht, dass das abgebrochen wird. Da gab es in der Vergangenheit schon so einige Beispiele. Und in dem Fall ist ja Rot-Weiß Essen ganz klar benachteiligt worden. Da ist ein Spieler zu Schaden gekommen, ne? Durch einen Feuerwerkskörper. Und für mich, hätte man da gar nicht diskutieren dürfen normalerweise. Das Spiel hätte abgebrochen werden müssen. Wie gesagt, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Der DFB hat es begründet, die Sicherheit sei gewährleistet gewesen. Möglicherweise wollte man da vielleicht auch keinen großen Fehler machen oder so. Aber das hat RB jetzt nur...
Und Münster hätte den Aufstieg kosten können.
Ja, genau.
Das hat in Summe 3 Punkte gekostet. Münster kriegte 2 mehr, RWE 1 weniger. Und am Ende war es das Torverhältnis. Ne? Und da sind 2 Ersatzspieler betroffen gewesen. Auch das No-Go, ganz klar. Sobald ein Mensch betroffen ist, ist ein No-Go. Aber wenn dann ein Spieler, der um Feld steht, betroffen ist und dann noch in zentraler Position im Tor steht, dann kann er das Spiel nicht fortsetzen. Dann wird das Spiel aber trotzdem irgendwann wieder angepfiffen. Fand ich schon kurios.
Ja, aber so was man so hört, also aus der Kabine... hat Uwe Koschner hat ja auch danach gesagt, als er in die Kabine kam, hat er von der Mannschaft auch wahrgenommen, wir wollen weiterspielen. So hat er es.
Ja, das spricht auch für die Mannschaft, ne? Also ich finde so diese Energie, die Koschner dann ausgestrahlt hat, ist da für mich so ein bisschen auch meine Szene des Spiels. Unmittelbar danach hat Uwe Koschner offenbar wahrgenommen, dass Felix Wienand von einigen einzelnen Mannheimer-Fans wohl verhöhnt wurde nach dieser Aktion. So sinngemäß hat man ihm gesagt, er soll sich nicht so anstellen und aufstehen. Und dann lief er auf einmal los Richtung Gästekurve, musste dann noch von Lukas Brumme aufgehalten werden. Also ich meine, klar, ne, so eine emotionale Szene, die macht natürlich auch was mit den RWE-Fans. Danach hat er auch wirklich Applaus bekommen. Und als er dann eine halbe Stunde später wieder auf den Rasen gab, wieder diese Uwe-Rufe, als wäre in den letzten 2 Wochen gar nichts passiert.
Ja.
Das ist auch nämlich total eine kuriose Geschichte. Mhm. Aber Fakt ist so, dieses Feuer, muss man sagen, hat sich so ein bisschen auf die Mannschaft dann übertragen. Klaus Jasula hatte wohl gesagt, man habe den Gegner bei den Eiern, also können wir auch weiterspielen und die schlagen. Also vielleicht hat es ja irgendwie dann auch noch was Positives, ne? Dass man vielleicht jetzt noch ein bisschen enger zusammenrückt, Fans, Mannschaft und möglicherweise könnte das ja auch, wer weiß, vielleicht reden wir hier in 4 Wochen und sagen, das war vielleicht der Wendepunkt.
Ja, interessant oder zumindest mal diskussionswürdig, würde ich mal sagen, waren die Aussagen, die noch der Mannheimer Geschäftsführer danach getätigt hat. Also Martin, du kannst das ja gerne mal so sinngemäß wiedergeben. Ich finde, da ist schon ganz, so zumindest im Unterton, ja schon ganz deutlich geworden, was er damit sagen wollte. Ne?
Sinngemäß hat er Felix Wienand Schauspielerei vorgeworfen. Ne? Also da habe ich mich wirklich sehr gewundert. Da ist mir die Kaffeetasse heute Morgen aus der Hand gefallen, als ich das gelesen habe in Mannheimer Medien. Ja, er hat ja natürlich betont, dass ja vorher im weiten Rund des Stadions mehrere Feuerwerkskörper hochgegangen sind. Das stimmt ja auch. Wobei ich habe zwei sehr laute Detonationen gehört aus dem Essener Bereich, was natürlich genauso zu verurteilen ist. Aber Fakt ist, Felix Wienand wurde durch einen Böller verletzt, der im Mannheimer Block oder aus dem Mannheimer Block herausgezündet wurde. Und sich dann hinzustellen und dann zu sagen, ja, also eigentlich hätte er auch durchaus weiterspielen können und ihm mehr oder weniger Schauspielerei vorzuwerfen, ist ein absolutes Armutszeugnis für einen Mannheimer Verantwortlichen. Dafür wird er normalerweise entlassen. Ich weiß nicht, wie das gehandhabt wird. Natürlich denke ich mal, wird Rot-Weiß Essen dazu auch nochmal Stellung beziehen. Sollte man auf jeden Fall auch und sich da vor seinen Spieler stellen. Aber ja, fällt mir nichts mehr zu ein zu so einer Aktion.
Ja, das Armutszeugnis unterstreiche ich ganz dick. Da fehlen mir 99 Cent am Euro. Normalerweise ist es so, dass ich mich dann immer auch über Fanszenen aufrege, wo ich immer sage, das wird zu sehr toleriert. Es gibt ja auch so einen Schweigekodex, wenn da jemand mal so richtig Scheiße baut in der Kurve, dann deckt man den Mantel des Schweigens drüber. Das heißt nicht, dass man das gut heißt, möchte ich ausdrücklich sagen. Denn die absolute Mehrheit der Fans heißt das nicht gut und ist auch vernünftig. Aber es gibt so eine Art Duldung, ne? Und dann gibt es so eine Art, ja, und wer duldet, toleriert auch ein Stück weit, ne? Ja, du hast eben gesagt, es hätte Mannheimer gegeben, die hätten den Böller-Menschen da wohl auch am Wickel gehabt. Da muss man natürlich wirklich Applaus spenden für die Leute, dass die da eingreifen, auch die Zivilcourage haben. Das ist auch ein absolutes No-Go. Da sollte man auch als Fanszene ein klares Standing zu haben. Wir hatten nach Münster auch die klare Verurteilung von Böllerschüssen. Pyro ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. In den 80er, 90er Jahren haben die Tribünen gebrannt und es sah geil aus. Gefährlich ist es, das kann man nicht in Abrede stellen, aber es ist für mich ein anderes Thema. Da ärgern sich die Vereine natürlich nur, dass es so teuer ist. Aber diese Dinge, wenn Menschen zu Schaden kommen, da gibt's keine Toleranz mehr in meinen Augen. Und von daher gut, dass da auch Mannheimer mal eingegriffen haben. Und der Herr Zuber, der sollte sich was schämen. Das ist ein absolutes Armutszeugnis, um sowas überhaupt in den Raum zu stellen. Was bitteschön hätte denn Felix Wienand davon gehabt? Rot-Weiß Essen führt 1-0. Wir haben das Spiel total im Sack. Mannheim hat nichts auf dem Platz gezeigt, dass ein Anschein gehabt hätte, dass die gleich in der Lage sind, das Spiel zu wenden. Warum sollte Wienand sich denn da um den Boden schmeißen und da den sterbenden Schwan markieren? Finde ich unterirdisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da kann ich zumindest mal einen Tag die Klappe halten. Und bevor ich das Ganze mal gesichtet habe,
naja, dann darf oder ich halt einfach dem Spieler alles Gute wünschen.
Ja, das wäre das Erste gewesen, hat Luke Holzer gemacht, der Trainer. Ja. Ja, der hat das ja auf der Pressekonferenz angenehm ruhig moderiert.
Schober auch.
Schober auch, muss man ganz klar sagen. Und auch, was ich auch dazu sagen muss, ja, da sind auch Böller gezündet. Das ist ja wie im Kindergarten. Ne? Ihr habt da auch mal ein Förmchen geklaut, dann machen wir das auch. Was sind denn das für Zustände, wenn Vereinsverantwortliche sich so äußern? Ne? Das ist ein absolutes No-Go und da sollte Malte Mannheim wirklich drüber nachdenken, ob das der Weg ist, wie man sowas zu moderieren hat. Ich meine, schon im letzten Jahr hat mich der Auftritt von Herrn Trares da sehr erregt, da der da auch wie so ein totaler Choleriker da abgegangen ist und den RWE-Spielern vorgeworfen hat, sie hätten nur am Boden gelegen und alles Mögliche und Mannheim hätte das Spiel 90 Minuten diktiert, habe ich nicht so gesehen. Aber das ist auch nochmal eine andere Kategorie. Jetzt wurde da ein Spieler, der wirklich Schaden genommen hat, da diffamiert. Das ist eine Verleumdung und so geht's nicht.
Ja, kann man, glaube ich, nur so unterstreichen.
Ja, ganz klar. Grundsätzlich finde ich zu den Fanszenen, also ich bin kein Freund davon, da jetzt zu pauschalisieren. Das sind jetzt, muss man wirklich sagen, einzelne Idioten, die sowas machen. Ja. Man hat ja auch die Reaktion gesehen in der ersten Halbzeit, als diese beiden Böller im Essener Bereich hochgegangen sind. Da gab es laute Pfiffe im Stadion. Mhm. Also der Großteil der RWE-Fans, der heißt das auch nicht gut. Ne? Natürlich muss man da irgendwie schauen, dass man da vorgehen kann. Man hat Videomaterial, ob denn so Leute zu finden sind, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Aber man sollte das jetzt nicht unter den Teppich kehren. Ich finde schon, dass man schauen sollte, dass man solche Leute irgendwie wie rausfiltert.
Ja.
Und wie gesagt, die Mannheimer, auch das sind nicht alles Idioten. Da hat man ja auch die Reaktion gesehen. Es gibt so ein Video, das in den sozialen Netzwerken kursiert, das ganz klar zeigt, dass da einzelne Fans den mutmaßlichen Täter dann aus dem Stadion zerren. Also es war ja schon auch eine sehr löbliche Reaktion,
ja, auf jeden Fall. Ja, das vielleicht noch dann auch als einen der letzten Punkte zu dem Thema. Es scheint ja, stand jetzt irgendwie ein Einzeltäter gewesen zu sein, der schon festgenommen wurde.
Genau, ein 50-Jähriger aus Ludwigshafen. Ich hatte heute Morgen mit der Essener Polizei telefoniert. Da hat man die Personalien aufgenommen. Es wird ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung an RWE-Torwart Felix Wienand. Also denjenigen hat man wohl gefunden und der wird so schnell wohl kein Stadion mehr betreten.
Ja, hoffentlich. Ne? Letztendlich sind das Kriminelle in meinen Augen. Ne? Das sind kriminelle Handlungen, das sollte man auch so sagen. Und es geht nicht um die Mannheimer, geht nicht um die Essener, geht auch nicht um irgendeine andere Fanszene. Jede vernünftige Fanszene sollte einen Kodex haben, in der das verurteilt wird. Es geht nicht darum, mit dem Finger auf auf Mannheim zu zeigen. Das sollten wir gerade als RWE nicht tun. Da haben wir auch eine unrühmliche Geschichte, haben viele andere Fanszenen auch. Und dann so Dinge, ja, das ist jetzt typisch Mannheim oder das ist jetzt wieder typisch Essen, ist völliger Bullshit. Letztendlich geht es darum, dass das Dinge sind, leider sind das auch Fans, muss man ja sagen. Man sagt immer, sie sind keine Fans, aber Fan kommt ja von fanatisch und das ist halt eine besondere Form des Fanatismus, eine sehr ungesunde. Und letztendlich geht es dann darum zu sagen, das sind Leute, die teilen die Werte der restlichen Kurve nicht. Und das muss man dann auch klar benennen. Und für mich, ich sage immer, bezeichnet die Leute als das, was sie sind, Kriminelle, wer sowas macht.
Ja.
Ganz klar.
Ich würde sagen, dann schließen wir das Thema ab. Vielleicht noch dann von uns natürlich auch alles Gute an Felix Wienand, eine schnelle Genesung. Würdet ihr wahrscheinlich auch.
Selbstverständlich. Wollen wir hoffen, dass dem Jungen
genau.
Besser geht. Natürlich extrem unglücklich für ihn, jetzt gerade im Tor. Und dann sowas ja, ist niemandem zu wünschen. Wir hoffen auf jeden Fall,
absolut,
dass er schnell wieder zwischen den Pfosten steht.
Ja. Lass uns trotzdem noch über das sprechen, was da auf dem Rasen passiert ist. Denn das, zumindest jetzt aus Essener Sicht, nach ja, all dem Stress, der da jetzt in den letzten Wochen war, echt mal wieder so ein Moment zum Durchatmen. Ne? 3 Punkte eingesackt.
Genau.
Wie habt ihr die Leistung gesehen?
Ja, es war okay. Es war eine gute Reaktion, finde ich, auf die beiden Auswärtsspiele jetzt in Osnabrück und Rostock. Es war natürlich ordentlich Druck auf dem Kessel. Aber Fakt ist, dass die Maßnahmen von Trainer Uwe Koschner dieses Mal gefruchtet haben. Es war, glaube ich, genau richtig, Reisig aus dem Zentrum rauszunehmen und den ballsicheren Müsel dafür neben Jasula auf die 8 zu stellen. Das war genau der Schachzug, der aufging. Weil ja, Reisig, Jasula, hat man letztes Mal schon angemerkt, das passt einfach nicht. Dafür sind die beiden Spielertypen einfach zu ähnlich. Beide haben irgendwie dann ihre Position immer wieder aufgegeben, weil sich dann auch irgendwie Klaus Jasula bemüßigt fühlte, was für die Offensive zu tun. Dadurch war Essen im Zentrum halt so häufig total blank und dadurch sind extrem gute Torchancen für die Gegner entstanden. Das war jetzt nicht der Fall. Also ich habe jetzt keine 100%ige Torchance von Waldhof Mannheim gesehen. Ein, zwei Dinge aus der Distanz. Ein, zwei Mal wurde es gefährlich bei Ecken. Aber ansonsten hat man ja wirklich Koschinat-Fußball gespielt, so wie er das sehen möchte. Er sprach ja noch vor dem Spiel bei der Pressekonferenz davon, dass er sich dann über Stabilität definiere, die es eben zuletzt in den letzten Wochen nicht gab. Die war diesmal da. Man war gut bei Umschaltmomenten, war mal gefährlich bei Standards. Man hat dieses Spiel hochverdient gewonnen und das war auf jeden Fall erstmal ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja, definitiv. Und die Aussage vorher, Koschi hat ja gesagt, er wäre sauer darüber, dass diese Dinge wie Stabilität und Ähnliches nicht da sind. Da habe ich mich immer gefragt, über wen jetzt? Ne? Über die Mannschaft oder auch ein Stück weit über sich? Weil ich ja auch ein Vertreter bin, dass Stabilität sich nur entwickeln kann, wenn ich auch mal Konstanz habe. Und letztendlich ist es ja, ich habe das ja in zahlreichen Javaten-Artikeln geschrieben, auch statistisch viel ausgewertet, zusammen in der Redaktion. Wir hatten so einen Paradigmenwechsel nach dem 4. Spieltag. Das war die desaströse Heimvorstellung gegen Alemannia Aachen. Danach ging's auf eine Viererkette zurück oder nach vorne in Anführungszeichen. Das war ja die Fünferkette, war ja eigentlich unser System, die in der Rückrunde sehr erfolgreich war. Mit 39 Punkten, hoher defensiver Stabilität, einem Ramin Safi in Topform.
Der auch mal getroffen hat.
Der auch mal getroffen hat, aber auch gegnerische Vereine, die naiv verteidigt haben gegen ihn. Ganz, ganz viele Leute, Ramin Safi 1:1 verteidigt. Das ist vielen Mannschaften nicht gut bekommen. Die wissen mittlerweile auch, wie man so einen Safi verteidigt. Die doppelt den. Die sind nicht mehr so naiv, in diese Falle zu laufen. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass unser Kader nicht unbedingt für Koschinat-Fußball in erster Linie zusammengestellt gewesen ist. Das muss man natürlich auch sagen, kann man dem Trainer nicht vorwerfen. Der wird ja auch immer betont, ein Trainer habe kein Veto bei Spielerverpflichtungen. Natürlich tauscht man sich aus, aber letztendlich ist das ein Bier der sportlichen Leitung, wer kommt und wer nicht kommt. Und da muss man sagen, der Weg zur Viererkette war für diesen Kader erfolgreich. Wir haben in 14 Spielen einen 2-Punkte-Schnitt gehabt. Wir haben 28 Punkte in der Viererkette geholt. Wir haben weniger Gegentore kassiert. Wenn man Mannheim rausrechnet, dieses desaströse 1:6, was für mich nach wie vor ein surreales Spiel gewesen ist, weil Mannheim hat dreimal gefühlt Richtung Eckfahne geschossen und der Ball ist abgefälscht worden ins Tor. Und das 1:6, das spiegelt in keiner Weise wider, was da im Feld passiert war. Das gibt mal so Spiele, ne? Und das, wenn ich das rausnehme, dann hatten wir einen Gegentorschnitt von 1,1 in dieser Phase. Das ist nicht absolut top, aber wenn ich das hochrechne auf die Saison, dann habe ich gut 40 Tore kassiert, so viel, wie wir jetzt schon 11 Spieltage vor Schluss kassiert haben. Das heißt, wir waren auch defensiv stabiler. Wir waren vorne, dadurch, dass ich einen Verteidiger hinten weniger habe. Ich kann mich weiter nach vorne schieben. Das nach vorne verteidigen fällt der Truppe mit der Viererkette leichter. Ich bin im Mittelfeld einfach nicht mehr in der Unterlegenheit. Wichtig ist aber auch, dass ich nach vorne schiebe, dass ich aktiv bin. Gift für RWE ist immer dann, wenn wir passiv spielen. Das ist übrigens unabhängig von Vierer- oder Fünferkette. Wenn wir zu passiv sind, kriegen wir Probleme. So, ne? Und dann kriegen auch die Jungs hinten Probleme, wenn der Gegner sehr, sehr frei, sehr viel Luft hat. Koshinat hat dieses erfolgreiche System, was zwischendurch auch mit einer sehr hohen personellen Konstanz einherging. Es hat erst Rios Alonso und Michael Schulz gespielt. Dann hat er nach der Verletzung von Schulz meinen persönlichen Favoriten Tobias Kraulich eingebracht. Tobi Kraulich ist ein mega starker Innenverteidiger, der ein super Aufbauspiel hat. Der hätte bei mir einen Stammplatz, aber da entscheidet der Trainer anders. Ja, okay. Da entscheidet der Trainer anders, kann er auch. Das ist seine Aufgabe, da zu entscheiden. Dann wurde aber mit Krauler auch das Spiel nochmal für meine Begriffe ein Stück weit besser, dominanter, klarer. Und dann hat Koshi vor Verl aus Respekt vor dieser sehr großen Spielkultur, die der SC Verl hat, hat das System verändert. Hat gesagt, wir gehen jetzt wieder auf Fünferkette, konnte ich auch in dem Spiel verstehen.
Bei einem Spiel kann man das ja
auch nicht. Die Verler, die spielen ein Tiki-Taka, das ist halt eine Sache, die sind seit 5 Jahren konstant in diesem System. Ich glaube, das ist auch egal, welcher Trainer da hingeht. Ein Kumpel aus der Javatin-Redaktion hat mal gesagt, den Verl kann ich eine Sporttasche an der Seitenlinie stellen. Ich halte auch den Tobias Strobel dann nicht für den ganz großen Macher. Der hatte auf sehr gesunde Strukturen zurückgreifen können. Merkt man jetzt auch, dass Verl so ein bisschen in Ohr hängt, weil dieser recht unerfahrene Trainer jetzt auch nicht so die Konzepte hat, wie die, wenn die mal Rückschläge erfahren. Damals waren die aber absolut im Saft. Und da wurden die mit einer Fünferkette super verteidigt. RWE hatte nur 26% Ballbesitz, war aber trotzdem nicht passiv, weil Verl kam gar nicht vor unser Tor. Es gab diese Megaduelle Hoffmann gegen Besio und all so etwas. Jasula hat Tass an der Mittellinie gestellt und ließ den nicht weiter. Für das Spiel war das völlig okay und in der letzten Minute macht Mause fast das Tor. Ne? Da hättest du vom perfekten Auswärtsspiel gesprochen. Dann passiert aber Folgendes, dann kommt nächste Woche drauf, kommt Ulm, da kommt ein stark ersatzgeschwächter Abstiegskandidat und du spielst wieder Fünferkette. Und dann hast du auch im Spiel auf einmal das Problem wieder, dass du zu passiv wirst, dass du zu tief hinten drin bist, überrennst die erst, nachher kassierst du den Ausgleich, die machen dann Flankenfeuerwerk in unseren Strafraum rein. Dann gehst du aber mit diesen beiden Spielen in die Winterpause und ich weiß noch, dass ich damals so ein Javatin-Fazit geschrieben habe, war eine super Hinrunde, wer mit 34 Punkten nicht zufrieden ist, hat den Schuss nicht gehört. Ne? Sondern es geht eigentlich darum, dass man sagt, dieses gut funktionierende System, diese Viererkette mit aktiv nach vorne verteidigen, das muss man jetzt noch die Stellschrauben drehen. Man muss noch drehen, dass ich da nicht so passiv bin in einigen Punkten. Ich kann auch die defensive Stabilität noch verbessern. Ich kann das nach vorne verteidigen noch perfektionieren. Und das ist dann leider nicht passiert, sondern ich habe die Stellschraube weit aufgedreht und sage, jetzt mache ich im Trainingslager wieder Fünferkette, trainiere das und komme auch so aus der Winterpause. Und das, muss ich sagen, mache ich Uwe Koshinat zum Vorwurf.
Da hat er möglicherweise den Fehler gemacht, dass er auf ein System zurückgegriffen hat mit der Dreierkette, das eher ihm liegt als der Mannschaft. Das ist vielleicht auch das Problem gewesen. Und natürlich kannst du jetzt nicht mit dem Ziel da rangehen, wir stellen jetzt um auf Dreierkette, weil wir weniger Gegentore bekommen und weil wir defensiv stabiler stehen möchten. Und dann bekommen wir die Hucke voll. Das ist natürlich ein Riesenproblem gewesen. Dadurch hat er sich in den letzten Wochen angreifbar gemacht. Aber Fakt ist, jetzt in der Viererkette hat man schon erste Fortschritte gesehen gestern Abend. Was es auch heißt, dann einen Torben Müsel im Zentrum zu haben, der einfach mal ballsicher ist, der nicht wie reisig 5 Bälle verliert im Spiel.
Das ist auch die Position, die er unter Dabrowski gespielt hat. Ne? Dabrowski hat den ja zum verkappten Sechser gemacht und da ist er ja aufgeblüht. Ja. Er war ja eigentlich ein gelernter Zehner. Wenn er die Position spielt, ist er allerdings auch nicht so dolle da, wie er das eigentlich mal in jungen Jahren war. Ne?
Ja, na klar. Ja. Aber trotzdem, er verliert kaum Bälle. Ne? Genau. Du kannst ihn anspielen, er ist extrem ballsicher. Und wenn er dann so einen Jasula hat, der sich dann wirklich nur ums Verteidigen kümmert, dann hat man auf jeden Fall eine ganz andere Stabilität im Zentrum.
Ja. Ah, von daher gestern Schritt in die richtige Richtung.
Ja, und ganz dann klar. Reicht ein so ein goldener Moment für Marek Jansenheimer mehr.
Meine Güte, hat er da einen ausgepackt. Ne? Also wenn ich den manchmal über den Platz laufen sehe, dann denke ich mir, das kann der da unmöglich auspacken. Ne? Mhm. Also der wirkt ja manchmal so ein bisschen hölzern in seinen Bewegungen, aber der hat ja technisch wirklich was drauf. Ne? Also,
super, wie er das macht.
Das war überragend. Also ich habe mich erst dazu hinreißen lassen, von einem Traumtor zu sprechen, mit meinem Reel bei Instagram dem Spiel. Aber ist vielleicht ein kleines klassisches Traumtor mit einem Schuss im Winkel, aber trotzdem, wie er das macht, das hat so ein hoher Schwierigkeitsgrad. Einen guten Ball von Michael Schulz, muss man auch mal betonen.
Muss man auch mal sagen.
Den wirft man ja immer vor, schwach im Spielaufbau zu sein, aber der Ball war wirklich gut. Das war auch nicht rausgeknallt, sondern der war gezielt gespielt, dieser lange Ball auf Jansen. Wie er den dann annimmt, sich dann gegen seinen Gegenspieler durchsetzt, ne, diese Körperbalance, die er da hat. Ja, genau, gegen zwei. Und ihn dann auch ruhig reinschieben. Also Respekt, muss man sagen. Also wir haben in den letzten zwei Wochen davon gesprochen, dass RWE keinen Unterschiedsspieler habe. Aber heimlich still und leise steht Marek Jansen schon bei 10 Toren. Ne?
Ich jetzt gestern noch mal gelernt habe, der effektivste Spieler der Liga.
Weltweit wahrscheinlich mit der Quote.
Ja. Ja. Auch am ja. wenigsten Zeit für die Anzahl an Toren. Also,
ja, das sind viele Spiele mal nicht bei Heimspielen, ja. Das liegt ihm ja schon, ne? Wenn er näher zum Tor ist und wenn er Aktionen hat im Strafraum, das ist schon eine Waffe, muss man sagen. Da wird man natürlich dann schauen müssen, wie das dann auswärts funktioniert gegen schnelle Hoffenheimer. Aber ja, da muss man vielleicht auch mal dem Gegner das Spiel aufdrücken, das eigene, ne? Und dann mit nach vorne spielen und dann wird auch ein Jansen da wieder seine Aktion haben.
Ja, ja, wir haben jetzt vor dem Mannheim-Spiel natürlich viel über Uwe Koschinat gesprochen, war ja nun mal auch das Thema an das Ergebnis. Da ist jetzt zumindest erstmal, was das angeht, so ein bisschen Druck vom Kessel. Ne?
Damit ist jetzt nicht alles ausgestanden, das muss man auch mal sagen. Also ich meine, wenn jetzt 2-0 in Hoffenheim verlierst, dann geht die Diskussion möglicherweise wieder los. Also er braucht jetzt einfach mal Konstanz. So. Ja. Und ich glaube, Hoffenheim kann ein Schlüsselspiel sein, weil die sich jetzt scheinbar doch von dieser Schwächephase etwas erholt haben. Das wird natürlich eine schwere Partie, auch aufgrund der Tatsache, dass man jetzt ja aufgrund dieses Wahnsinns da kaum Erholungszeit hat. Und wenn man es schafft, da, ich sag mal, mindestens einen Punkt zu holen, vielleicht sogar zu gewinnen, dann kann man wirklich mal eine Serie starten. Dann kommt Erzgebirge Aue, dann hat man eine Woche Zeit, sich darauf vorzubereiten. Dann geht es zu Viktoria Köln. Eigentlich alles auf dem Papier machbare Aufgaben. Also wenn es ihm gelingt, da eine Serie zu starten, dann kann man sagen, man ist aus dem Gröbsten raus. Ne? Aber noch ist die Mannschaft den Beweis schuldig, dass sie es konstant kann.
Ja. Ja, aber wobei, ich möchte auch mal eine Lanze für die Mannschaft brechen. Ne? Das muss ich wirklich sagen, wenn man immer sagt, Koschi hat einen überragenden Punkteschnitt, das stimmt ja, aber die hat er ja mit dieser Mannschaft geholt. Das heißt, wenn die Mannschaft nicht das auch leisten könnte, würde sie diese Punkte ja auch nicht holen. Das ist der Punkt dahinter. Und ihr hattet letztens mal gesagt, die sind noch nicht zweitligareif, müssen sie auch nicht sein, noch sind wir dritte Liga, dass du im Fall eines Aufstiegs den Kader massiv auch noch verstärken müsste. Ich glaube, das ist überhaupt gar kein Thema. Aber wenn man dann letztendlich sieht, die Jungs können da schon und Jansen, genau, wird auch meines Erachtens immer noch so ein bisschen, so ein bisschen gering geschätzt, auch so, was er eigentlich so kann, wo ich Koschinat recht gebe, der könnte seinen wirklich bulligen Körper noch viel deutlich besser einsetzen. Ne? Bei langen Bällen, der lässt sich manchmal von kleineren Verteidigern da abkochen, aber wenn der in der Box ist, ist der eine Waffe. Mich erinnert er auch so ein bisschen an Simon Engelmann. Der steht richtig. Der steht richtig und dann hat er einen guten Linken und zieht auch ab. Und ich meine, die Mannheimer haben das gestern auch grottenschlecht verteidigt. Ne? Ja. So darfst du dich da nicht narren lassen. Aber wie er das macht, nimmt den Ball an, zieht den durch, schiebt den locker in die Ecke. Und ja, es ist so, dass der Pass von Michael Schulz genau getimt war, genau richtig war. Ich kenne einen bei Javater, der sagt, den lasse ich mir einrahmen. Der ist ja Schule-Fan. So, ne? War endlich mal eine schöne Aktion von Michael Schulz. Ist auch gut für ihn, dass ihm so eine Aktion mal gelingt.
Ja.
Absolut. Wie blickt ihr, Martin, du hast jetzt das Hoffenheim-Spiel schon angesprochen, vielleicht lass uns da noch ein, zwei Minuten drüber quatschen. Wie blickt ihr dann auf die Position im Tor? Weil, also, wir wissen es natürlich noch nicht zu 100%, aber wir gehen mal sehr stark davon aus, Felix Wienand wird nicht spielen können.
Ich glaube nicht, dass er Samstag spielen wird. Ja, ich habe gestern nach dem Spiel mit einem extrem coolen Tino Casali sprechen dürfen, der vermeintliche dritte Torwart, der Österreicher, der jetzt im Winter noch geholt wurde aufgrund der Goals-Verletzung, um da auf Nummer sicher zu gehen. Und da hat man natürlich dann alles richtig gemacht, so einen noch zu holen. Ich meine, das darf man nicht vergessen, der hat zwar sein letztes Spiel im Februar 2024 gemacht, aber der bringt schon sehr, sehr viel Erfahrung mit. Der hat zweite Bundesliga gespielt hier in Braunschweig in Deutschland. Der hat in der Bundesliga in Österreich gespielt. Also das ist jetzt so kein unerfahrener Mann, den man jetzt ins kalte Wasser wirft. Der kann dem Druck schon standhalten. Ich habe ihn auch gestern gefragt und ja, war schon eine besondere Situation. Wie hast du das gemacht? Ich dachte, mein Gott, ist doch kein Problem. Ich spiele ja nicht seit heute, ne? Also so ja. Sinngemäß. Also der ist schon.
Dafür ist er da.
Dafür ist er da. Und was man auch dazu sagen muss, das war ja schon ganz speziell. In den letzten Wochen saß normalerweise immer Malte Brünning auf der Bank, der war die 2. Und Koschinat hatte dann für dieses Spiel dann Tino Casali dann in den Kader gebracht. Und das war schon, überraschend. Ne? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, jetzt nicht gegen Malte Brünning, wie er jetzt im Druckstand galt in so einer Situation. Aber Casali mit seiner Erfahrung hilft da schon. Und ja, natürlich muss man sehen, ne? Er muss jetzt auch nicht sonderlich viel halten, ehrlicherweise, da, als er reinkam in einer halben Stunde. Aber er machte schon einen coolen Eindruck und diese Lockerheit, die braucht man jetzt natürlich auch von ihm.
Ja. Wie glaubt ihr, wird in der Offensive aufgestellt? Wir haben nach dem letzten Spiel über Marvin Obus gesprochen, der auch gestern wieder die Chance bekommen hat. Wir haben eben im Vorgespräch auch über ihn gesprochen, gesagt, war eine Leistungssteigerung. Ich meine, viel schwächer. Ging ja auch nicht mehr.
Ja, es war wichtig für ihn. Sag mal, ich habe ihn ja letzte Woche zerstört. Es war wichtig, dass er mal ein ordentliches Spiel gemacht hat. Natürlich kann Marvin Obus noch deutlich besser Fußball spielen, aber der Junge hat sich wirklich reingekniet, der hat den Kampf angenommen.
Und auch wichtig, dass er das Selbstvertrauen vom Trainer bekommt. Ne?
Das war ja auch wichtig, dass er nicht sofort nach einem schlechten Spiel wieder rausgenommen wird. Ich glaube, das war dann mal gut, dass er jetzt nochmal die Chance bekommen hat. Ich meine, zwei schlechte Spiele hätte er nicht verkaufen können, aber es war endlich mal eine Leistungssteigerung zu erkennen. Er hat gekämpft, er hat durchgespielt. Und er hatte, wie ich finde, auch noch einige gute Aktionen gehabt. In der Schlussphase hat er zwei Mann auf dem Bierdeckel nass gemacht. Also der kann ja kicken. Ne?
Ich bin Obus-Verfechter. Habe ich dir ja eben gesagt, dass ich die Sechs halt viel zu hart fand. So, ne? Und ich habe den auch besser gesehen. Aber Marvin Obus hat auch, glaube ich, so ein bisschen drunter gelitten, dass er manchmal so, wenn er in der Fünferkette reinkommt, das ist nicht sein Ding. Ne? Da zieht er zu sehr in die Mitte. Da ist er dann mehr so die verkappte Zehn. Das ist so ein Ding, das hat er nicht so wirklich drauf. Ich habe ihn auch in... Was jetzt Rostock oder Osnabrück, kommt man leicht durcheinander. In Rostock auch nicht so schlecht gesehen. Er hat in der zweiten Halbzeit sehr viele Bälle gefordert. Dass er mehr kann, kein Ding. Gestern hat man ja gesehen, ne, man wundert sich immer, mein Gott, jetzt nimm doch mal Tempo auf. Ne. Gefühlt bleibt er ja stehen am Ball. Und dann wartet er auf die Gegenspieler und dann kann er die nass machen. Ja, und das hat man auch gesehen gestern. Da hat er zweimal auch einen wunderbaren Chipball auf Jansen. Den hält der Mannheimer Keeper auch wunderbar.
Der Kopfball.
Dann hätte Jansen noch einen Doppelpack gehabt. Ne? Und so ein Chipbälle in die Mitte, wer bringt die sonst bei uns? Ne? Also die Flanken sind ja, wenn man das so sieht, so in Rostock, da muss man am Ende noch was nach vorne werfen. Da wird zurückgelegt und Ramin Safi flankt den auf Wadenhöhe rein und der wird geklärt. Obus, der hat da einen ganz anderen Speed dahinter. Der kann auch mal einen Ball aus dem Halbfeld reinbringen. Das ist gut für Jansen. Normalerweise muss man sagen, sollte man Samstag wieder so spielen wie gestern. Das Einzige, was dagegen sprechen würde, wäre jetzt Belastungssteuerung, wenn jetzt einer so richtig um Zahnfleisch geht. Eben richtig gesagt, das war nochmal eine Zusatzbelastung. Fast wie ein Spiel in der Verlängerung. Das ist in die Knochen gegangen. Muss man eigentlich auch beiden Mannschaften ein Kompliment machen, dass sie danach noch so vernünftig wieder rausgekommen sind und ein vernünftiges Fußballspiel gezeigt haben. Es ist ja auch immer so ein Thema, man wechselt ja häufig zwischen Hoffmann und Kostka. Die halte ich auch tatsächlich fast für ebenbürtig von ihrer Anlage her. Hoffmann hatte gestern am Anfang so ein paar Probleme mit Mannheimer Tiefenläufen. Die ersten ein, zwei Minuten habe ich schon eine Verunsicherung gespürt. Dann hat sich das Team aber rausgekämpft, reingekämpft. Ich würde erstmal Samstag so weiterspielen. Casali ist überhaupt kein Risiko. Erfahrener Mann, hat das ganz cool gemanagt. Ne? Und was ich auch gut fand, der hat die Bälle sehr weit hinten rausgeschlagen. Also das war schon, fand ich, eine andere Liga, als Felix Wienand das macht, aber auch als Jakob Golz das macht. Und das sind so die Dinge, die kannst du dann auch mal als Marek Jansen entsprechend verlängern. Ne? Also ich glaube, da steht...
Der am höchsten gespielt hat,
genau.
In einem von den vier Torhütern aktuell im Kader. Ne? Also deswegen, da ist mir jetzt auch nicht Angst und Bange, bin ich auch bei dir. Ich würde jetzt auch nicht viel ändern. Jetzt hat man ja endlich vielleicht mal eine Startelf gefunden. Mhm. Natürlich, Belastungssteuerung wird ein Fakt sein. Wenn jetzt ein 35-jähriger Klaus Jasula Schmerzen hat und die Zeit einfach zu kurz ist, um sich zu erholen, dann muss man mal schauen. Wobei, ich glaube, der wird auf die Zähne beißen. Kostka Hofmann sehe ich auch so, kann man vielleicht machen. Vielleicht kann man drüber nachdenken. Abiyama, Safi, so ähnliche Spielertypen. Muss man dann mal sehen. Aber Jansen würde ich schon drin lassen. Vielleicht ist natürlich Jura Potocnik nochmal eine Option, aber grundsätzlich würde ich da jetzt auch nicht viel ändern. Und dann hoffen wir mal, dass Obus vielleicht die nächste Steigerung zeigt.
Ja, und dass es dann nur ums Sportliche geht, weil
unbedingt.
So schön das ist, wenn wir irgendwie viel Gesprächsstoff haben. Sowas will natürlich keiner sehen. Am Samstag geht es dann in Hoffenheim weiter. Wir treffen uns dann wieder wie gewohnt am nächsten Montag hier zur neuen Folge. Danke, dass du da warst.
Jo, bitte. Vielen Dank fürs
Spaß gemacht.
Danke dir, Martin, natürlich auch. Seid gerne beim nächsten Mal wieder dabei. Ihr findet uns bei YouTube mit Video oder überall, wo ihr sonst Podcast hört. Danke euch. Ciao, ciao.
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 Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.